Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon ist heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Seit Anfang der Woche laufen in Busan in Südkorea die UN-Verhandlungen über ein Abkommen gegen Plastikmüll. Am Sonntag sollen sie zu Ende gehen und ich spreche darüber gleich mit Fidelis Steele. Er ist als Jugenddelegierter in Busan dabei. Zu Abfall sind auch 14 Millionen Liter Coca-Cola geworden. Sie mussten in Österreich zurückgerufen werden und wir informieren Sie über die Entsorgung. Etikettenschwindel bei Tierfutter und die Inhaltsstoffe von Kerzen sind weitere Themen heute. Und am Schluss geht es im Selbermacht-Tipp um weihnachtliche Düfte. 400 Millionen Tonnen werden irgendwann zu Müll. So viel Plastik wird jedes Jahr erzeugt und die Tendenz zeigt nach oben. In Prognosen ist von 700 Millionen Tonnen bis zum Jahr 2040 die Rede. Der Müll verschmutzt Meere und Landflächen und seit Anfang der Woche laufen in Busan in Südkorea Verhandlungen über ein Abkommen, das wenigstens die Vermüllung mit Plastik eindämmen soll. Mit dabei ist Fidelis Steele. Er studiert in Köln Erziehungswissenschaften und vertritt Deutschland als Jugenddelegierter für nachhaltige Entwicklung. Guten Tag, Herr Steele.
Guten Tag.
Herr Steele, wie soll ich mir Ihre Rolle in Busan vorstellen? Was machen Sie da?
Ich glaube, wir sind vor allem eine Brücke und Fürsprecher für die Interessen von jungen Menschen und versuchen eben die Interessen von jungen Menschen hier in die Verhandlungen einzubringen. Und ich glaube, das ist gerade bei Plastik ganz, ganz wichtig, weil Plastik und Plastikverschmutzung irgendwie nicht isoliert ist, sondern das massive Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt, Klima und hat.
Was sind denn die Auswirkungen, die Sie als junge Leute besonders betreffen oder von denen Sie das erwarten?
Ich glaube, ganz persönlich sollte es erstmal eigentlich keine Frage sein, ob man Kinder bekommt oder ob man Kinder bekommen kann, was für Plastik und was für Chemikalien da im Plastikkreislauf sind. Und ansonsten sind es, glaube ich, massive Auswirkungen, weil Plastik eben auch auf fossilen Ressourcen beruht und fossile Ressourcen treiben die Klimakrise an und in der Klimakrise sind, glaube ich, junge Menschen genauso wie alte Menschen ganz, ganz stark betroffen. Wenn ich hier mit anderen jungen Menschen spreche, zum Beispiel von kleinen Inselstaaten, dann erzählen die schon, dass die ganzen Strände vermüllt sind mit Plastik, was nicht aus den Inseln konsumiert worden und verbraucht worden ist, sondern meistens auch Plastik, das in Europa benutzt würde.
Was sollte denn aus Ihrer Sicht bei den Verhandlungen herauskommen? Was erhoffen Sie sich?
Ich glaube, wir haben hier ganz, ganz viele Hoffnungen. Vor ungefähr 3 Stunden kam hier ein neues Papier vom Konferenzvorsitzenden raus. Und da ist das globale Ziel zur Verringerung von Plastikproduktion drin. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Weil wenn wir Plastikverschmutzung beenden wollen, dann müssen wir den Plastikhahn zudrehen. Deswegen ist es zentral, dass eben es ein globales Ziel gibt, was die Verringerung von Plastikproduktion beschließt und so den ganzen Kreislauf von Plastik adressiert, also von Extraktion über Produktion zur Nutzung und Entsorgung und Wiederverwendung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, weil wenn wir den Plastikhahn nicht zudrehen, dann werden wir das Plastikverschmutzungsproblem auch nicht lösen können.
Halten Sie das denn für zustimmungsfähig? Es gibt ja Staaten, gerade die Ölstaaten, die für das Öl, wenn es nicht mehr verbrannt wird, einen neuen Absatzmarkt suchen.
Ich glaube, es muss realistisch sein, wenn das Abkommen sein Ziel erfüllen will. Und im aktuellen Text ist es drin. Und ich glaube, das muss die rote Linie sein für die EU, für die am meisten betroffenen Staaten und für die ganz, ganz große Mehrheit von über 100 Staaten hier, das weiter im Text zu behalten. Deswegen glaube ich schon, dass das realistisch ist, weil eben hier die Mehrheit der Staaten dafür ist. Auf der anderen Seite sieht man, wie eben gesagt, Ölstaaten und Russland, die sich dagegen wehren, die denen das irgendwie widerstrebt. Und ich glaube, es ist zu hoffen, dass es nochmal so ein letztes Aufbäumen ist von Ölstaaten, bevor wirklich das Ende der Fossilen letztendlich starten wird.
Wie verhandelt denn Deutschland in Busan? Was ist die Rolle Deutschlands?
Deutschland verhandelt innerhalb von der EU, legt, glaube ich, ganz, ganz viel Wert darauf, dass der gesamte Kreislauf adressiert wird, dass Industrie und Produktion in die Verantwortung genommen wird und dass wir es schaffen, um die Gesundheitsgefahren von Plastik im Plastikkreislauf zu minimieren. Weil die eben noch sehr, sehr hoch sind. Gerade Mädchen und Frauen sind ganz, ganz stark betroffen von Plastik und den Chemikalien in Plastik auf die eigene Gesundheit.
Wenn es einen Abschluss gibt in Busan, was hat der für konkrete Folgen? Ist das dann ein Papier, das unterschrieben ist oder folgt daraus auch konkrete Gesetzgebung, zum Beispiel in Deutschland?
Das hängt noch ein bisschen vom finalen Text an, ob es zum Beispiel nationalstaatliche Aktionspläne gibt. Und natürlich muss erstmal das Abkommen ratifiziert werden. Aber ich glaube, es gilt zu hoffen, dass es auch sich dann nationalstaatliche Rechtsprechung auswirkt. insbesondere eben in Bezug auf Reduktion, aber auch in so Sachen wie Bildungsarbeit, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, welche Folgen eben Plastik haben kann.
Plastikmüll wieder einsammeln, Recycling-Systeme verbreiten, spielt das auch eine Rolle?
Das spielt durchaus eine Rolle. Ich würde aber sagen, dass es eher Symptombekämpfung ist und zuerst solche die Wurzel angegangen werden, also die Plastikproduktion, und dann kann geschaut werden, wo an Hotspots, wo an Stränden zum Beispiel Plastik gesammelt werden kann, wo es Cleanups geben kann, wobei man da auch immer bedenken muss, dass es eher so ein Tropfen auf den heißen Stein ist und es auch immer wieder ein Eingriff in ein Biosystem ist. Also wenn ich irgendwo hingehe und da Plastik sammle, dann mache ich wieder einen menschlichen Eingriff in ein biologisches System.
Was erwarten Sie denn? Wird es einen Abschluss geben jetzt am Wochenende?
Ich hoffe dafür, ist jetzt der Abschluss von fast 2 Jahren Verhandlungen, da ist ganz, ganz viel Zeit und Energie reingesteckt worden. Und ich glaube, wenn wir hier ein Abkommen rauskriegen am Sonntag, das den gesamten Kreislauf adressiert und ein Produktionsreduktionsziel hat, dann ist es zu hoffen. Und dann würde ich, glaube ich, durchaus glücklich wieder zurück nach Deutschland fliegen.
Soweit Fidelis Steele. Herzlichen Dank für das Gespräch live aus Südkorea. Die etwas wackelige Telefonleitung bitten wir zu entschuldigen. Es ist eine Brühe, die jede Kläranlage überfordert. Coca-Cola muss in Österreich 14 Millionen Liter ihres Softdrinks entsorgen, nachdem Metallsplitter in einigen Flaschen entdeckt worden waren. An diesen Mengen scheitert jede Kläranlage, doch der Hersteller hat bessere Abnehmer gefunden. Aus Coca-Cola wird Biogas, und wie das funktioniert, hat Wolfgang Fichtel für uns in Erfahrung gebracht.
Mindestens halb Österreich fragte sich vor ein paar Wochen, wohin mit 14 Millionen Litern Coca-Cola, die nicht mehr getrunken werden durften, weil sie zurückgerufen wurden aus Österreichs Supermärkten. 28 Millionen Halbliter Flaschen, weil einige wenige Metallsplitter in Cola-Flaschen gefunden worden waren. Ein Sieb war gebrochen in einer Abfüllanlage. Deshalb die große Rückrufaktion. Und danach viele, viele Fragen. Ab in den Gulli. Kam nicht in Frage. Im Cola ist so viel Zucker, das hätte keine Kläranlage verdauen können. Man bat um Bedenkzeit. Jetzt gibt es eine Lösung. Aus Cola wird Biogas. Robert Prochaska ist bei einer Firma, die mehrere Biogasanlagen betreibt. Er beschreibt im ORF, wie aus dieser Cola noch was werden soll.
Diese Getränke, wir kennen ja die genaue Mixtur nicht, aber sie sind auf jeden Fall einmal sehr zuckerhaltig. Zucker heißt Energie, Zucker heißt, dass in einer Biogasanlage dieser Zucker umgebaut wird zu Biogas. Biogas ist ein Gemisch aus CO2 und Methan. Und dieses Methan ist dafür verantwortlich, dass es ein hochenergiereiches Gas ist.
14 Millionen Liter. Eine Anlage allein schafft das gar nicht. Die braune Limo wird in mehrere Biogasanlagen geschüttet, nach und nach. Das dürfte für mehrere Monate reichen. Cola wird also den ganzen Winter lang einigen Österreicherinnen und Österreichern gut einheizen.
Aus einer Lkw-Ladung von diesen Getränken werden wir in etwa den Jahresheizbedarf von 200 Quadratmeter Einfamilienhäuser decken können.
Aber das ist noch nicht alles. Es bleibt was übrig. Wasser, Zucker ist nicht das Einzige in Coca-Cola. Was sonst noch, ist geheim. Seit Jahrzehnten gibt Cola das Rezept nicht preis. Das ist Coca-Colas Geschäftsgrundlage. Aber der Mann von der Biogasanlage kann doch noch erzählen, was wir vielleicht gar nicht so genau wissen wollten.
Nicht nur, dass wir Energie daraus gewinnen, aus meiner Sicht ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, dass wir den Phosphor, es ist relativ viel Phosphor in diesen Getränken als Geschmacksstoff, und dieser Phosphor geht zurück auf den Ackerboden. Nach dem Biogasprozess geht der Gärrest auf Ackerböden und ist dort ein hochwertiger Dünger. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, diese Art der Verwertung.
Wer beim nächsten Limokauf im Supermarkt jetzt an Dünger denkt, selber schuld. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Bleiben noch 28 Millionen Halbliter Plastikflaschen zu recyceln. Das ist einfacher. Daraus werden neue Cola-Plastikflaschen. Das ist schon Routine.
Coca-Cola zu Biogas, das war ein Beitrag von Wolfgang Fichtel. Rind, Schwein, Hirsch oder Lachs. Für Hunde und Katzen gibt es eine große Auswahl an Futter. Der Preis ist oft gesalzen, hochwertige Zutaten sind schließlich nicht umsonst. Die meisten Menschen prüfen nicht selbst, ob das Futter tatsächlich nach der Tierart schmeckt, die auf dem Etikett steht, und die Tiere, die wissen es einfach nicht. Manche Hersteller nutzen das aus, das haben Untersuchungen in Bayern jetzt ergeben. Volker Mrasek über Pfusch mit Futter für Hunde und Katzen.
Eigentlich wollte Sophia Naumann nur eine neue Labormethode testen, mit der sich unterschiedliche Tierarten in einer Probe nachweisen lassen. Und zwar genetisch anhand ihrer charakteristischen Sequenzen im Erbmaterial DNA.
Und die Sequenzen, das dürfte bekannt sein, sind ja für jede Tierart und auch für jedes Individuum einzigartig. Und so kann ich dann eben alles zuordnen aus einer Probe und sagen, was da drin war.
Futtermittel für Hunde und Katzen. Für die Lebensmittelchemikerin waren das die idealen Testläufer zur Erprobung der neuen Methode, denn sie enthalten oft verschiedenste Tierarten, Fleisch oder Innereien von Rind, Huhn und Schwein zum Beispiel, oft auch Zusätze von Lachs, Forelle oder Thunfisch. Zumindest steht das auf den Verpackungen.
Das war auch der Aufhänger, dass wir gesagt haben, das sollte man sich mal genauer angucken, weil da eben ja sehr vollmundige Versprechungen drauf sind.
Tatsächlich steckt in manchen dieser Produkte nichts von dem, was angepriesen wird. Das zeigen Sarah Naumanns Untersuchungen am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Oberschleißheim.
Wir hatten 23 Heimtierfuttermittel, also Hunde- und Katzenfutter, einfach aus dem Laden, Hundefutter, Katzenfutter, Trockenfutter, Nassfutter, so Pasteten waren dabei mit Stückchen, so kleine, wie man das kennt, so Katzenschälchen dabei. Wir haben leider eine hohe Beanstandungsquote aufgedeckt. Von diesen 23 Proben waren 30% nicht das, was draufsteht.
Der krasseste Fall von Irreführung des Verbrauchers, ein Futter, das fast vollständig aus Kaninchen bestehen soll. Laut Etikett enthält es 75% Fleisch, Lunge und Leber dieser Tierart und noch einmal 22% Kaninchenbrühe.
Und es war dann nicht nur kein Kaninchen drin, sondern auch verschiedene andere Tierarten. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was man erwartet, wenn man diese Probe kauft.
Ein anderer Fall. Ausgelobt sind 50% Wildschwein und Rotwild. Doch auch hier absolute Fehlanzeige. Nichts davon konnte Sophia Naumann bei der Analyse in dem Futter aufspüren.
Wo ja Wild auch sehr als hochwertige Fleischquelle für den Verbraucher gilt, wo man auch eher mehr Geld auf den Tisch legt. Und das ist dann natürlich bitter, wenn man nicht das bekommt, was man denkt, dass man kauft.
Die Lebensmittelchemikerin hatte auch noch Futtermittel im Labor, die keinen Fisch enthielten, obwohl er als Zutat angegeben war. Das Problem an der Sache, die bayerische Fachbehörde gibt die Namen und Hersteller der Pfuschprodukte aus rechtlichen Gründen nicht preis. Außerdem handelt es sich sowieso nicht um Proben aus der staatlichen Überwachung, sondern aus einem Labor- und Verfahrenstest. Tierbesitzerinnen und Besitzer können deshalb nicht wissen, welche Futtermittel es sind, mit denen sie hinters Licht geführt werden.
Also es ist querbeet, das waren teure Proben dabei, günstige Proben dabei, Markenhersteller dabei, No-Name-Hersteller dabei.
Das Tierfutter ohne das versprochene Wildfleisch kostete zum Zeitpunkt der Untersuchungen 6,70 Euro pro Kilogramm, ein stolzer Preis. Das Produkt ohne Kaninchen war sogar noch teurer, mit 7,50 für das Kilo. Was viel kostet, ist im Fall von Hunde- und Katzenfutter also nicht automatisch die bessere Wahl.
Neuer Trend ist, dass nur eine Fleischquelle drin ist, weil wohl bestimmte Hunde und Katzen auch Allergien entwickeln gegen andere Tierarten. Das heißt, wenn dann draufsteht, da ist nur Kaninchen drin, dann sollte auch nur Kaninchen drin sein und nichts anderes.
In Wahrheit enthielt das genannte Produkt laut der Analyse Rind, Schwein, Huhn und Pute anstelle von Kaninchen. Wer es kauft, ahnt nichts davon. Unwissend greifen Verbraucherinnen und Verbraucher also vielleicht zu einem Futter mit Tierarten, die sie gerade nicht haben wollen, weil ihr Hund oder ihre Katze allergisch darauf reagiert. 23 untersuchte Produkte, das seien nicht viele und vorerst nur Stichproben, sagt Ulrich Busch, leitender Mikrobiologe in der Bayerischen Fachbehörde. Für ihn ist das aber schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass unter den Herstellern von Hunde- und Katzenfutter offenbar schwarze Schafe sind.
Deswegen ist jetzt die Überwachung gefordert, da engmaschig zu kontrollieren, ein Schwerpunktprogramm dafür aufzuziehen, dass wir dann noch mehr gezielt schauen, dass dieser Missstand abgestellt wird.
Laut dem Bayerischen Landesamt ist das jetzt auch möglich. Die neue Analysemethode sei nämlich inzwischen validiert. Ab sofort könnten Futtermittelproben damit rechtssicher beurteilt werden. Untersuchungen seien bereits geplant, gerade auch von Produkten jener Hersteller, die bei Sophia Naumanns ersten Analysen als größte Mauschler aufgefallen sind.
Dass die Methode für diese Proben geeignet ist, das haben wir gezeigt. Und dann ist jetzt der nächste Schritt, dass man da die Überwachung mit der Methode ausweitet.
Über Etikettenschwindel bei Tierfutter war das Volker Mrasek. Am Sonntag ist erster Advent, Zeit für die erste Kerze auf dem Adventskranz für alle, die einen haben. Und auch sonst ist der Dezember der Monat mit dem größten Verbrauch an Kerzen, wo immer sie auch verwendet werden. Die meisten Kerzen bestehen nicht aus Bienenwachs, sondern aus anderen Stoffen und die haben Vor- und Nachteile und die Umweltfolgen ihres Einsatzes unterscheiden sich. Mehr dazu von Josephine Janert.
unabhängig von der Jahreszeit eigentlich, benutze ich sehr gerne Kerzen. Alles, Duftkerzen, die großen, dicken, Windlichter.
Manchmal kaufe ich sie doch, die Teelichter mit Aluminium, aber das ist im Grunde etwas, worauf ich achte. So richtig öko und so, die brennen dann einfach nicht ab. Die brennen dann nur ganz kurz und dann kann man sie nicht nutzen, kann ich die so dreiviertel wachsvoll noch wegschmeißen.
Bei Palmöl, wenn ich jetzt wüsste, dass da Palmöl drin ist, dann würde ich es auf jeden Fall nicht kaufen.
Viele Menschen lieben Kerzen, wie diese Umfrage auf einem Berliner Ökomarkt zeigt. Doch nur wenige wissen, wo sie herkommen und was drinsteckt. Während die Hersteller von Lebensmitteln und Kosmetika die Inhaltsstoffe aufs Etikett schreiben müssen, sind die Produzenten von Kerzen nicht dazu verpflichtet, kritisiert Sven Bergau. Er ist für die Deutsche Umwelthilfe tätig, eine Nichtregierungsorganisation, und fordert eine Kennzeichnungspflicht.
Und man muss leider sagen, die HerstellerInnen passen auch häufig ihre Inhaltsstoffe an. Also das ist einfach eine Frage des Preises. Und je nachdem, was das günstigste Produkt ist, tue ich einen unterschiedlichen Rohstoff rein.
Laut Deutscher Umwelthilfe werden die meisten innerhalb der Europäischen Union verkauften Kerzen in Polen hergestellt. Doch immer mehr kommen aus China. Am häufigsten findet man im Handel Kerzen aus Paraffin und Stearin. Paraffin wird aus Erdöl gewonnen. Stearin ist ein Gemisch aus pflanzlichen und tierischen Fetten.
In den meisten Fällen ist es tatsächlich Palmöl, aber auch Rapsöl oder Sojaöl. Aber es können auch tierische Abfall- und Reststoffe, also zum Beispiel Fette, einfach aus den Schlachtabfällen eingesetzt werden als Stearin.
Palmöl wird aus dem Fruchtfleisch der Ölpalme gewonnen. Für deren Anbau werden in Malaysia, Indonesien und anderen Ländern Regenwälder abgeholzt.
Aber wir sagen allerdings auch, ohne Palmöl wird es schwierig, denn Palmöl hat auch ein paar Vorteile. Beispielsweise Palmöl hat eine sehr hohe Flächeneffizienz. Und Palmöl ist beispielsweise 5 bis 8 Mal effizienter als Raps- oder Sojaöl.
Die Deutsche Umwelthilfe fordert, Palmöl nachhaltig anzubauen und dafür keine weiteren Flächen zu roden. Auf der Homepage findet man einen Kerzencheck mit Angaben darüber, welche Hersteller über die Inhaltsstoffe informieren und welche nachhaltig zertifiziertes Palmöl verwenden. Dann gibt es noch Kerzen aus Bienenwachs. Nicht vegan, sehr begehrt und teuer, da dieser Rohstoff zum Beispiel auch in Arzneien und Kosmetika verarbeitet wird. Sven Bergau?
Die Bienenwachskerze hat den Vorteil, dass sie keinen Raum verschlingt, also ich brauche keine landwirtschaftliche Fläche. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Welternte Bienenwachs gerade mal ausreichen würde, um den deutschen Konsum von Kerzen zu decken.
Außerdem kommen noch LED-Kerzen zum Einsatz. Sven Bergau empfiehlt, Produkte aus recyclingfähigem Material zu kaufen und sie mit aufladbaren Akkus zu betreiben. Hochwertige LED-Lichter haben den Vorteil, dass sie lange brennen und dabei keinen Ruß absondern. Kerzen aus Paraffin, Stearin und Bienenwachs geben hingegen beim Brennen Feinstoffpartikel ab. Dadurch verschlechtern sie die Luft im Raum, sagt Anja Daniels vom Umweltbundesamt.
Klar, die Paraffinkerzen haben zum Beispiel noch dadurch, dass sie eben aus Erdöl hergestellt werden, einen Schwefelbestandteil, wodurch eben Schwefeldioxid freigesetzt werden kann, was allergische Reaktionen hervorrufen kann. Dann spielt die Qualität der Kerzen auch eine Rolle. Gerade Paraffinkerzen brennen eben eher schlechter ab als Wachskerzen. Wenn die Kerze ein schlechtes Brennverhalten hat, wird vermehrt Feinstaub produziert, wird vermehrt Ruß produziert.
Bienenwachskerzen sind beim Abbrennen auch nicht gesund. Sie verbreiten andere Schadstoffe. Anja Daniels warnt außerdem vor den Gestaltungselementen, die der Handel anbietet. Wenn Kerzen mit Glitter, Farben, Lacken oder Duftstoffen versehen sind, habe das beim Brennen ebenfalls Auswirkungen auf die Raumluft.
Ich würde mindestens 5 Minuten lüften. Es hängt natürlich von den Voraussetzungen vor Ort ab. Kann ich querlüften, kann ich stoßlüften? Das ist natürlich das Beste. Ja, man muss eben gucken, dass die Raumluft komplett ausgetauscht wird.
Alles hat also seine Vor- und Nachteile, auch wenn der Kerzenzauber dann vorbei ist. Herkömmliche Teelichter verursachen nämlich durch ihre Aluminiumhülle eine Menge Müll. Und LED-Kerzen gehören, wenn sie kaputt sind, als Elektroschrott in den Sondermüll.
Welche Stoffe werden in Kerzen genutzt? Josephine Janert beantwortete diese Frage.
Deutschlandfunk. Selbermachtipp.
Viele Wohnungen riechen in der Weihnachtszeit irgendwie anders. Und das mit Absicht. Die Bewohnerinnen und Bewohner wollen mit allen Sinnen genießen, also auch mit der Nase. Weihnachtliche Düfte kann man künstlich erzeugen. Es gibt aber auch die natürliche Variante. Und was dazu gehört und wie man es macht, der Selbermacht-Tipp von Viola Gräfenstein.
Ingeborg Kunert aus Bielefeld lebt es gemütlich. Schon in der Vorweihnachtszeit möchte sie ihre Wohnung gut duften lassen.
Ich freue mich dann, wenn ich nach Hause komme, aus der Kälte und in meine Wohnung komme und es duftet alles schon so nach Weihnachten und getrockneten Orangen und Zitronen und Tannen. Ich möchte alles in Natur haben.
Denn die Rentnerin mag keine künstlichen Aromen. Deshalb macht sie ihre Düfte lieber aus natürlichen Zutaten selbst. Zum Beispiel aus Orangen und Nelken.
So, jetzt habe ich erstmal meine Orange. Die wasche ich erst einmal ab. So, dann trockne ich die gut ab, habe ein Schneidebrett und hier meine Nelken. Die schütte ich jetzt hier mal hin. So, dann suche ich mir Nelken aus, die einen langen Stiel haben und piekse diesen Stiel in die Orangen und da kann ich auch ein wunderschönes Muster mitmachen. Entweder Streifen oder Ringel. So, das geht ein bisschen schwer, da braucht man etwas Kraft dazu. Aber es duftet schon wunderbar.
Und sieht auch noch gut aus. Die ätherischen Öle sitzen bei der Orange in der Schale. Das würzige Aroma der Nelken mischt sich mit dem fruchtigen Duft der Orange. Dafür müssen es allerdings schon einige Nelken sein. Ingeborg Kunert benutzt, je nach Muster, den Inhalt eines halben Tütchens. Und sie legt eine weitere Orange und Zitronen parat.
Dann schneide ich die Orange in Scheiben. Und jetzt schneide ich die Zitronenscheiben.
Die dünn geschnittenen Scheiben können entweder bei 80 Grad 4 Stunden lang im leicht geöffneten Ofen oder, viel umweltfreundlicher, auf der Heizung trocknen. Ingeborg Kunert bevorzugt die energiesparende Variante, weil sich der Duft direkt im Raum verteilt. Einen Teil der dann getrockneten Zitrusfrüchtescheiben verwahrt sie bis kurz vor Weihnachten in einem luftdichten Glas.
Die getrockneten restlichen Scheiben, da piekst sich ein Loch rein, dann kommt ein seidenes Band, ein Weihnachtsband durch und dann werden die in dem Weihnachtsbaum mit aufgehängt.
Und zwar als Baumschmuck. Wer lieber Düfte kaufen möchte, der sollte auf die Qualität achten. Denn einige Düfte können der Gesundheit schaden, weiß die Aromaöl- und Ernährungsexpertin Melanie Anschütz.
Da gibt es Duftöle und Duftkerzen, die beispielsweise Kopfschmerzen erzeugen können. Die Duftstoffe in der brennenden Kerze können zum einen direkt verdampfen, aber auch verbrennen. Und manche Menschen und auch unsere Haustiere können dann auf die Substanzen mit Allergien und Kopfschmerzen reagieren.
Außerdem stehen nach Angaben des Deutschen Krebsforschungsinstituts DKFZ manche künstlichen Düfte im Verdacht, die Entstehung von Krebs zu begünstigen. Auch Duftkerzen können die Raumluft mit Feinstaub und sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen belasten.
Man sollte deshalb auf Kerzen achten, die das sogenannte RAL-Kerzengütezeichen tragen, damit die Kerzen schadstoffarm abbrennen.
Die Aromaölexpertin liebt selbst ihren Aromaöldiffuser. Durch Ultraschall werden ätherische Öle, die man dem Wasser im Gerät hinzugibt, im Raum vernebelt.
Wenn man einen Weihnachtsduft selber machen möchte mit ätherischen Ölen, dann ist es zum einen wichtig, darauf zu achten, dass man hier Öle der allerbesten Qualität verwendet. Und dann bietet es sich beispielsweise an, eine Zimtrinde zu nehmen, Orange und Fichte. Das ist eine ganz, ganz schöne Kombination.
Wer einen Weihnachtsduft für die Tasche mitnehmen möchte, für den eignet sich ein Raumspray.
Dafür nimmt man eine Sprühflasche, beispielsweise mit 100 Millilitern, gibt unten 2 Zentimeter Wodka oder Korn rein. Dieser Alkohol sorgt dafür, dass der Duft länger in der Luft bleibt. Dann kommt das Öl mit rein und das Ganze wird dann mit sauberem Wasser aufgefüllt und fertig ist das Raumspray.
Soweit der Selbermacht-Tipp von Viola Gräfenstein. D-Day bei der FDP. In den Informationen am Mittag geht es gleich um die Vorbereitungen der Liberalen für das Ampel-Aus. Friedbert Meurer ist dann am Mikrofon und für Umwelt und Verbraucher dankt Georg Ehring fürs Zuhören.